Das heißt, da wird erst nach Senkungen, da wird nach Zystozellen gesucht, da wird nach Abknickung der Harnröhre gesucht, bevor irgendjemand mal auf die Idee kommt, nach einer Striktur zu suchen.
Wenn es Langstrecken reingehen und dann wir schlitzen bei Sulfur.
Sowohl in den nationalen wie auch in den internationalen Guidelines wird eigentlich empfohlen, dass man maximal zweimal schlitzen soll.
Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
Und damit herzlich willkommen bei den Katheterkollegen. Mein Name ist Justus und ich begrüße wie jedes Mal und sehr gerne den lieben Nadim. Hallo Nadim, wie geht's dir?
Hallo mein Lieber, zuckersüße Worte, mir geht's sehr gut. Vielen, vielen Dank.
Jetzt erzähl mal, ich höre dich ja so selten, weil du ja nur am Arbeiten bist. Was ist gerade los in der Klinik? Du bist ja ausnahmsweise mal auf der Heimatabteilung und nicht in Rotation befindlich, oder?
Ja, das stimmt. Das ist fast ein bisschen ungewohnt, aber es macht viel Spaß. Ich darf viel und immer mehr machen und merke, wie ich irgendwie jeden Tag mehr Überblick und mehr Ruhe reinbekomme. Und bei dir, Justus, wie läuft die Praxis? Ich habe gehört, du wirst wahrscheinlich bald eine Weiterbildungsassistentin oder Assistenten in die Praxis nehmen.
Ja, und ich freue mich schon so. So einen Antrag auf Weiterbildungsbefugnis, das brauche ich unseren Expertinnen und Experten heute nicht zu erzählen, ist ja schon ganz schön lang. Und ich habe das aber sofort gemacht, als ich in die Praxis gegangen bin, weil ich es eine super Sache finde, auch eben für die Assistentinnen und Assistenten einen Teil der Weiterbildung in der Praxis zu machen. Das war für mich irgendwie naheliegend, dass ich das auch weitergeben möchte, die Möglichkeit.
Ja, ich bin ganz deiner Meinung, wir von der GESRU erzählen ja immer und immer wieder, wie wichtig die ambulante Weiterbildung ist. Viele erzählen davon, die es gemacht haben, finden es super, auch wenn man sich vielleicht als Jungassistentin oder Assistenten gar nicht sofort in der Praxis sieht. Ich bin mir sicher, Justus, dass die Bewerbungen bald einflattern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt euch einfach telefonisch bei Justus melden unter 0.
Du bist voll. Also, wenn jemand will, kann sich gerne an uns wenden. Aber jetzt lass uns mal loslegen. Heute geht es um alles rund um Harnröhren, Strikturen. Ein, wie ich finde, so wichtiges und relevantes Thema, das aber ein bisschen am Rand steht und nicht so wirklich im Fokus.
Das wollen wir heute ändern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch erwarten einige sehr praxisrelevante Themen mit sicherlich super Tipps von unseren beiden Experten heute. Stell uns doch bitte mal die erste Expertin vor, Justus.
Sehr, sehr gerne. Sie ist seit April 2023 Chefärztin der urologischen Abteilung des Klinikums Itzehoe und war zuvor leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ihr operativer Schwerpunkt liegt in der rekonstruktiven Urologie, darunter auch in der Kinderurologie und Transgender-Chirurgie. Sie ist seit 2019 Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Kinderurologie sowie Gründungsmitglied des Arbeitskreises Geschlechtsinkongruenz. Außerdem hält sie regelmäßig tatsächlich Vorträge zu rekonstruktiven und Harnröhrenchirurgie. Herzlich willkommen bei den Katheterkollegen Dr. Silke Richard.
Vielen Dank. Hallo.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzliches Willkommen und an der Stelle lieben Gruß an Ihre Klinik. Ich habe gehört, da gibt es den ein oder anderen Katheterkollegen und Kollegin. Unser zweiter Experte ist auch Chefarzt und zwar in Hof, quasi die andere Ecke Deutschlands und leitet dort die Abteilung für Urologie, Kinderurologie, urologische Onkologie und Palliativmedizin. Sein absolutes Spezialgebiet ist die rekonstruktive Urologie. Wir freuen uns sehr, dass er sofort zugesagt hat. Ganz herzlich willkommen, Dr. Abhishek Pandey.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Grüß in die Runde.
Hallo, Herr Pandey, auch von mir. Was ich total spannend fand, ist, dass Sie, Herr Pandey, ja auch nicht nur eben urologischer Chef, sondern auch Chef von der Palliativmedizin sind, beziehungsweise das in der Abteilung integriert ist, was ja doch einzigartig ist.
Ja, richtig. Das hat sich so entwickelt, ja, über die Jahre. Ist eigentlich möglicherweise Hof ist die einzige Urologie, wo auch die Palliativmedizin angegliedert ist. Und das ist auch gut für die Ausbildung, sodass ich unsere Assistenten, die bei uns anfangen, sagen kann, die komplette Ausbildung Urologie, dann Kinderurologie und Medikamentenstomatherapie und auch Palliativmedizin.
Das ist echt super, so ein breites Spektrum. Justus, ich starte mal mit der ersten Frage. Und zwar wollen wir uns, bevor wir uns den zwei Patienten widmen, die Justus schon in der Ambulanz warten, erstmal ganz einfach mit der Anatomie der Harnröhre beschäftigen. Frau Richard, erklären Sie uns doch mal, wie die männliche Harnröhre aufgebaut ist und wie man die unterschiedlichen Abschnitte überhaupt definiert.
Grundsätzlich muss man sagen, dass tatsächlich der Aufbau der Harnröhre und des Penis an sich ein sehr faszinierendes Meisterwerk ist. Man glaubt es gar nicht, wie viel Technik und wie viel Anatomie in diesem männlichen Geschlechtsorgan bzw. in der männlichen Harnröhre steckt. Zumal muss man auch sagen, dass eigentlich die Harnröhre für ihre Lage nicht besonders prädestiniert ist bzw. der Umwelt ziemlich ausgeliefert ist, weil sie liegt nämlich nicht im Penis vergraben in der Mitte, wo man denken würde, da ist sie am besten geschützt, sondern sie liegt halt an der Unterseite und ist eigentlich allen äußeren Einflüssen relativ ausgeliefert. Dafür hat uns die Anatomie oder wer auch immer einen wunderbaren Schutzmechanismus entwickelt, das sogenannte Corpus spongiosum, also den Schwellkörper der Harnröhre, die Harnröhre trotz ihrer exponierten Lage außen vor allen mechanischen Einwirkungen schützt. Das heißt, ein sehr großer Chirurg der Harnröhrenchirurgie hat das mal genannt, den Airbag der Harnröhre. Das heißt, dieses Corpus spongiosum schützt die Harnröhre vor äußeren Einwirkungen. Grundsätzlich unterteilt man die Harnröhre in den vorderen und in den hinteren Anteil. Der vordere Anteil beschreibt den Harnröhrenanteil, den wir außen an dem Penis sehen können und im inneren Anteil einmünden ins kleine Becken bis zum membranösen Harnröhre, also quasi bis zum Sphincter externus. Und alles oberhalb, das heißt der prostatische Anteil, der Sphincter und der Blasenhals werden als hintere Harnröhre bezeichnet. Da komme ich jetzt wieder zum Corpus spongiosum zurück. Die meisten Harnröhrenstrukturen treten im vorderen Anteil der Harnröhre auf, beziehungsweise die, womit wir uns im rekonstruktiven Anteil am meisten beschäftigen. Und die haben was damit zu tun, sowohl in der Behandlung wie auch in der Entstehung, dass das Corpus spongiosum in den unterschiedlichen Anteilen der Harnröhre unterschiedlich dick ist. Das heißt, je weiter wir nach außen geraten, je weiter wir zum Meatus geraten, desto dünner wird das Corpus spongiosum. Und desto schlechter ist dann sozusagen der Schutz der Harnröhre ausgeprägt. Und im Bulbärenanteil, also im Bulbus, da wo es um die Ecke geht, ist das Corpus spongiosum am stärksten, was auch physiologische Gründe hat, weil da läuft der Harnstrahl bei Miktion um die Ecke und muss sozusagen aus physikalischen Gründen, aufgrund dieser Verwirbelung, muss die Harnröhre durch das dickere Corpus spongiosum besser geschützt werden.
Perfekt, vielen, vielen Dank. Jetzt die Preisfrage, wie kommt es eigentlich üblicherweise zu Harnröhrenstrikturen? Ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der eine Harnröhrenstriktur hat und der rätselt jetzt mittlerweile seit 30 Jahren, woher es kommt. Frau Richard, woher kommt sowas?
Also leider müssen wir sagen, in den meisten Fällen sind wir selber schuld. Die meisten Harnröhrenstrikturen sind iatrogen. Das heißt, irgendjemand hat irgendwann mal mit einem Katheter den falschen Weg genommen, ist zu forsch durch die Harnröhre durchgejagt, hat beim Spiegeln die Abbiegung nicht richtig verpasst, ist, wie gesagt, viele, viele Manipulationen, Zystoskopien, Kathetereinlagen führen langfristig zu Harnröhrenstrikturen. Ändert aber nichts an der Tatsache, schöne Grüße an Ihren Bekannten, dass tatsächlich es einen Großteil an Harnröhrenstrukturen auch gibt, dessen Ursache wir nicht kennen. Die können durch frühere Infektionen, durch Anpralltraum entstehen, wobei man fairerweise sagen muss, ich habe mir sagen lassen, dass fast jeder kleine Junge beim Fahrradfahren irgendwann mal auf die Fahrradstange knallt. Das heißt, und da wird auch nicht aus jedem Anpralltraum eine Harnröhrenstruktur. Am Ende muss man sagen, ein Großteil, da kennen wir die Ursache auch nicht. Ein Teil ist immer noch infektiös, das bedeutet quasi machen, Sexual Transmitted Diseases, nicht nur hässliche Infektionen, sondern können auch langfristig Harnröhrenstrukturen machen. Und ein Teil ist sozusagen aufgrund von vorherigen Operationen, Fehlbildung im Genitalbereich begründet, die dann auch später im Erwachsenenalter Strukturen verursachen können.
Herr Panday, jetzt wissen wir, wie die entstehen. Wie ist es denn mit der Lokalisation? Frau Richard hat vorhin schon einmal im Nebensatz erwähnt, wo finden wir die häufigsten und wo eher die seltensten Strukturen?
Ja, die Dr. Richard hat ja kurz mal das Thema angerissen. Wie gesagt, es gibt die vordere Harnröhre und es gibt die hintere Harnröhre. Entschuldigung. Die meisten Strukturen, hat sie auch kurz gesagt, die sind eigentlich in der vorderen Harnröhre. Das heißt eigentlich um die 80-90% sogar. Das heißt, darunter auch die Bulbäre Harnröhre. Das ist dieser kleine Abschnitt, ungefähr 2 bis 3-4 Zentimeter groß oder lang. Das sind die meisten Strukturen. Also, und wenn man über die vordere Harnröhre spricht, um die, ja, 50, also 50% etwa. Und die benile Harnröhre ungefähr 20 bis 30%, so Pi mal Daumen. Und was die Ursache angeht, gerade was die penile Harnröhre angeht, da darf man Lichen-Sclerosus definitiv nicht vergessen. Das ist erstmal die vordere Harnröhre, also wie gesagt, pulbär und penil. Und dann kann man die hintere Harnröhre, also der membranöse Teil und der prostatische Harnröhrenanteil, das ist ungefähr so um die 10 bis 15%, so Pi mal Daumen, nochmal. Und hier spielen unter anderem die Beckenringfrakturen eine große Rolle, weil gerade dieser Teil der Harnröhre ist eher immobil. Und postoperativ zum Beispiel auch nach einer Prostatektomie oder auch nach einer Bestrahlung.
Danke Ihnen beiden für den super Start und Überblick. Jetzt kümmern wir uns aber mal um den ersten Patienten, der schon in der Ambulanz wartet. Tatsächlich ein Fall, den ich genau so in der Praxis hatte und jetzt mal auf die Konsilmeinung unserer Experten gespannt bin. Und zwar 30-jähriger Mann, rezidivierende Harnverhalte nach Alkoholkonsum, tatsächlich schon zwei Kathetereinlagen in der Klinik bekommen, jeweils erfolgreicher Auslassversuch bei mir. Blasenwand ist im Ultraschall nicht verdickt. Jetzt kommt er aber wieder mit einem Harnverhalt und hat 800 Milliliter in der Blase. Die Kathetereinlage funktioniert mit einem 12-Charrière-Katheter mit Druck. Die Enge scheint eher proximal zu sein. Frau Richard, ganz praktisch, was sollten wir jetzt mit diesem Patienten Step by Step tun oder vielleicht sogar getan haben oder nicht getan haben?
So grundsätzlich haben Sie natürlich für den Augenblick das Problem gelöst, indem Sie den Katheter reinbekommen haben. Ändert ja aber nichts an der Tatsache, dass er offensichtlich irgendwo in der Proximalen Harnröhre ein Problem hat. Dass Sie vorher tatsächlich nach erfolgreichem Katheterauslassversuch keine Blasenwandverdickung gesehen haben, ist gar nicht so ungewöhnlich, weil bei einem relativ jungen Mann mit 30 Jahren ist tatsächlich die Blase von der Muskulatur, auch vom Detrusor noch so druckstark, dass es nicht unbedingt bei einer erhöhten Druckmiktion bei Striktur zu einer Veränderung der Blasenwand kommen muss. Natürlich würde man sicherlich einen Ultraschall der Blase machen, wobei, wenn der Blase jetzt nach Kathetereinlage entleert ist, wird man wahrscheinlich nicht mehr viel sehen. Natürlich hofft man, dass die Nieren noch nichts mitgekriegt haben und dass erstmal die Situation nur auf die Blase beschränkt ist. Ansonsten gibt es jetzt im Augenblick erstmal akut nichts zu tun. Tatsächlich würde man natürlich nach einem Zeitraum X, je nachdem, abhängig davon, wie der Patient das möchte, wie dramatisch die Situation ist, wie akut er ist, den Katheter wieder entfernen, würde dann einen Ultraschall nochmal machen, nach dem Resthahn gucken, Uroflowmetrie machen und dann schauen, wie man weitermacht, was dabei rauskommt.
Nach welcher Zeit würden Sie denn eine Uroflowmetrie machen?
Also frühestens, sagen wir so, es gibt zwei Möglichkeiten. Was will ich mit der Uroflowmetrie weitere Diagnostik machen für später, für eine eventuelle Versorgung? Dann würde ich mindestens 4 bis 6 Wochen warten. Oder will ich mit der Uroflowmetrie beweisen, dass der Patient im Augenblick erstmal adäquat miktionieren kann, mit einem Flow, der in Ordnung ist? Weil man wundert sich tatsächlich manchmal, gerade die jungen Männer haben trotz resthahnfreier Entleerung, wenn sie eine Striktur haben, manchmal Flowraten unter 10 Milliliter pro Sekunde. Dann ist natürlich die Frage, will ich den Patienten damit wirklich für die nächsten 6 Wochen nach Hause lassen und mir das Ganze dann nochmal anschauen, oder will ich jetzt akut an dieser Situation was verändern?
Jetzt sagen wir mal, die Kathetereinlage funktioniert nicht, auch über einen Terumodraht oder wie auch immer. Es geht nichts durch. Was macht der Profi, Herr Bandei? Oder würde der vielleicht gar nicht erst einen transurethralen Katheter legen?
Ich denke, die Frage muss man teilen. In der Regel ist es ja auch schon so, dass wenn die Patienten mit so einer Erkrankung oder mit so einem Harnverhalten in die Notaufnahme kommen, dann versucht, denke ich mal, jeder erstmal einen Katheter zu legen, sodass so ganz so, sagen wir so, verbieten kann man es nicht. Das ist auch in Ordnung so. Einzige, was man hier vielleicht hinzufügen muss, wenn die Patienten, das sage ich einfach mal als Ergänzung, wenn die Patienten nach einem Trauma in die Klinik kommen, dann sollte man schon versuchen, dass man jetzt nicht versucht, gleich einen Katheter zu legen. Hier sollte man entweder ein Urethrogramm machen oder irgendeine Bildgebung haben, weil hier kann man auch dann irgendwo anders einen Katheter legen. Das mal nebenbei. Ansonsten, wenn man den Katheter nicht reinbekommt, was in der Regel die erste Maßnahme ist, kommt ein bisschen auf die Situation an. Klar, die Patienten kommen mit dem Handverhalt, dann muss man eben einen supraposcharischen Katheter anlegen. Es kann ja einen seltenen Fall geben, gibt es ja mal, weil die Medizin ist ja nicht immer, wie ich das sehr, also häufig sage, Medizin ist ja nicht immer 1 plus 1 gleich 2. Wir müssen auch mal flexibel sein oder auch vor Ort entscheiden. Es kann immer ein Fall sein. Selten, dass der Patient zwar kommt, kann schlecht Wasser lassen, allerdings die Blase ist jetzt nicht super rappelvoll. Und er hat jetzt keinen klassischen Harnfall, er hat keine Schmerzen. Dann kann ich auch nächsten Tag, wenn es Nacht ist, nächsten Tag mal nochmal versuchen, cystoskopisch versuchen. Aber in Akutsituation ein Zystotrix, ja.
Wie ist es mit dem transurethralen Katheter und Diagnostik? Über den Uroflow haben wir schon gesprochen. Wie lange muss ein Patient katheterfrei sein, sage ich mal, um hinterher eine richtige Diagnostik machen zu können? Da will ich so ein bisschen aufs ROG oder ein MCU hinaus.
Okay, das ist, ich denke, das ist etwas, was sehr viel mit Erfahrung zu tun hat, auch mit Bauchgefühl zu tun hat. Also wir in der Klinik warten, wenn ein Patient zum Beispiel uns anruft oder eine E-Mail schreibt, ich habe einen Harnverhalt gehabt, bei mir vermutet man eine Struktur, und aber jetzt habe ich einen Katheter. Dann sage ich, okay, bitte den Katheter entfernen lassen, und ich warte mindestens so etwa 4 bis 6 Wochen, weil meine Erfahrung ist, dass bis dahin ist zumindest so eine gewisse Enge da, dass ich zumindest mal beurteilen kann, nach einer Diagnostik, Zystoskopie oder an erster Stelle ein Ultrogramm, ich sagen kann, wo könnte diese Enge sein. Also wir warten mindestens mal 4 Wochen. Und bis dahin, soll ich das hier ergänzen, bis dahin die Erfahrung, die ich gemacht habe, bisher, heute habe ich auch so einen Patienten gehabt zum Beispiel, genau dann, das waren 5 Wochen gewesen, und ich habe dann eine Diagnostik gemacht, und dann konnte ich genau die Struktur sehen.
Dann meine Folgefrage, ist es dann nicht sinnvoller, beim Verdacht auf Striktur immer direkt einen Zystofix zu stechen, um die Wartezeit für den Patienten möglichst gering zu halten?
Das ist eine berechtigte Frage. Bei Verdacht auf eine Struktur kann man sicher auch ein Systolix legen. Wir müssen aber auch schon hier überlegen, okay, ein Systolix stechen, das ist so gesehen etwas invasiver, als wenn ich einen Katheter lege. Der Patient benötigt dafür eine Aufklärung, kann man machen. Heutzutage dürfen wir nicht vergessen, dass nicht selten Patienten irgendwelche blutverdünnende Medikamente haben. Also ganz so beneinen, oder ich kann jetzt zu dieser Frage nicht sagen, das ist wirklich eine komplett falsche Strategie. Manchmal ja, und der Tag ärgere ich mich ja, Leute, wenn man wüsste, dass dieser Patient schon mal eine Struktur hatte, warum hat man den Katheter gelegt? Weil das wirklich das Ganze. Das heißt, im Prinzip ist die Frage berechtigt, ja.
Vielleicht kann man noch ergänzend dazu sagen, man muss ja mal fairerweise sagen, wie die deutsche Krankenhauslandschaft ist. Und in den allerwenigsten Fällen trifft ein Patient mit einem akuten Harnverhalt auf einen urologisch oder rekonstruktiv versierten Urologen. Sondern in den allermeisten Fällen ist es irgendjemand, der versucht, da einen Katheter reinzulegen. Und wenn da schon drei Leute pflegerisch oder auch ärztlich in dieser Harnröhre rumgestochert haben, macht es dann irgendwann auch nicht mehr den Unterschied. Dann ist sowieso das sozusagen mit der Manipulation, ob sie nun gelungen ist oder nicht, ist sozusagen das Trauma an der Harnröhre gesetzt. Und ich weiß nicht, Abhishek, wie es dir geht, aber 95% aller Patienten, die bei uns mit einer Striktur einen akuten Harnverhalten Katheter gelegt bekommen, der erste Versuch ist nicht von uns.
Das ist vollkommen richtig, ja.
Das heißt, dieses Trauma ist dann schon passiert, und dann ist die Zeitverzögerung sowieso schon erledigt.
Das ist vollkommen ein richtiger Einwand. Das ist wirklich ein richtiger Kommentar, dass in vielen Fällen erfolgt dieser Versuch, Kathetereinlage nicht durch uns, durch einen Urologen, sondern durch jemand anderen. Und dann ist ja vollkommen, wenn 5 Leute es versucht haben, dann kann ich ein sechstes auch probieren, um Gottes Willen.
Herr Panda, jetzt haben Sie die Antikoagulation ja schon angesprochen. Was mache ich, wenn ich in genau dieser Situation bin? Wir haben erfahrene Uropflege bei uns in der Ambulanz, und der Pfleger, der seit 50 Jahren Urologie macht, kriegt es nicht hin, sagt, jetzt musst du ran, ich fange an zu bibbern, weil wenn er es nicht schafft, wie soll ich es dann schaffen? Probier es auch, dreh hin und her und komme nicht durch. Weder mit dem Draht noch mit sonst irgendwas. Der Kollege reißt schon das Zystofix-Set auf und ich frage noch flüchtig, ob der Patient antikoaguliert ist, und er brüllt mir entgegen vor Schmerzen, ja, Eliquis 5 Milligramm zweimal täglich. Was mache ich in so einer Situation? Muss ich das Risiko eingehen oder gibt es noch eine andere Methode, diesen Patienten im ersten Moment mal schmerzfrei und die Blase urinleer zu bekommen.
Jetzt haben Sie alle erwähnt, allerdings noch nicht den Oberarzt oder Chefarzt, vielleicht, wenn anders das zur Verfügung steht, dann kann. Weil die Silke weiß es bestimmt, manchmal kommt ein Oberarzt und die fünf Leute haben davor versucht und plötzlich ist der Oberarzt da mit Draht irgendwo da drin und dann denkt der Oberarzt, ne, was habt ihr gleich gemacht, oder der Chef kommt. Ja, also das ist aber nicht, das ist nicht einmal Scherz gemeint, das ist nicht mal Scherz gemeint. Also bei mir ist es in der Tat so, dass ich dann auch sage, ja, bitte mal einen Erfahrenen versuchen lassen. Aber ja, wenn es gar nicht geht, jetzt haben wir eine Situation, vielleicht hat der Oberarzt es auch versucht. Der Patient schreit von Schmerzen, dann muss ich ihm helfen. Ja, dann gehe ich das Risiko ein und steche halt ein Cystofix. Und gut, wir haben natürlich berechtigt Angst vor Antikoagulation, müssen wir auch diese Anamnese erheben. Aber im praktischen Leben, wirklich im praktischen Leben, im realen Leben so richtig danach, dass es richtig heftig blutig wird, sieht man ja auch selten, weil dann kann man auch Maßnahmen treffen, dass man gleich den Patienten natürlich die Antikoagulation absetzt und Infusionen gibt, dass es eben nicht so eine Tamponade kommt. Solange der Urin ein bisschen blutig ist, das stört ja nicht. Das Problem wird entstehen, wenn dieser Patient eine Tamponade entwickelt. Und da gibt es ja Tricks, in dem Infusion gegeben wird, dass der Patient regt, dass eben so eine Tamponade nicht steht. Aber in dem Moment bleibt ja eigentlich viel anderes übrig in dieser Situation. Weil Harnverhalt ist jetzt schon etwas ganz Schlimmes.
Vielleicht ein kleiner Tipp noch dazu. Ich weiß, dass bei uns ist es so, dass wir tatsächlich einen angenähten Cystofix in 10 Charrière haben, der natürlich über ein Trokar relativ atraumatisch einzulegen ist und tatsächlich in dieser Situation, da bin ich bei Herrn Pandey, in der Situation relativ wenig Blutung auch unter Antikoagulantien auslöst. Ich weiß, dass viele Kliniken Cystofixe nur in blockbarer Variante, 13 Charrière, und die haben da natürlich schon einen ganz schönen Trokar, der da wirklich ein ganz schönes Loch in die Bauchdecke stanzt. Für diesen Fall kann man tatsächlich im praktischen Leben als erfahrener Urologe einfach Nierenfistelset nehmen, aufbuschieren. Das hat auch nur maximal 8 oder 10 Charrière, macht ein deutlich kleineres Loch und ist erstmal für die erste Akutversorgung ein bisschen atraumatischer als diese riesen geblockten Cystofixe.
Super Tipp, vielen Dank. Jetzt, Herr Pandey, haben wir diese Notfallsituation überwunden. Der Patient ist schmerzfrei nach Hause gegangen und wir bestellen ihn zur weiteren Diagnostik ein. Nächstes Diagnostikum wäre mutmaßlich ein RUG. Wie wichtig ist das? Wie interpretiere ich das richtig? Und wie mache ich ein RUG korrekt?
Ja, zu der ersten Frage, wie wichtig ist das, ist für uns als rekonstruktiven Urologen, das ist, also für mich ist es absolut wichtig, um zu sehen, wo die Struktur ist, wie lang die ist, da komme ich noch, und natürlich auch meine weitere Schritte planen zu können. Das ist absolut wichtig. Und bei uns, wenn so ein Patient kommt, und ohne mal ein Urethrogramm in OP landet, Menschen machen Fehler, gibt's mal, dann gibt es erstmal mit dem Assistenten mal ein sehr nettes Gespräch, dass man das bitte nächstes Mal nicht wiederholen sollte, weil das kann mal in OP richtig schief gehen, wenn man nicht weiß, was man da rumoperiert. Welche Fragen beantworte ich durch ein korrekt gemachten RUG, also retrograden Urethrogramm? Ist erstmal natürlich, wo die Struktur liegt, so in welchem Abschnitt etwa, wie lang sie etwa sein könnte und wie eng das Ganze ist. Weil dann kann ich zum Beispiel, wir haben zuletzt einen Patienten gehabt, die ganze Harnröhre war kaputt und das Lumen war so eng gewesen, dass wir von vorne an gewusst haben, okay, hier muss man, wenn man schlitzt oder wie auch immer, ein Draht verwenden. Ansonsten, wenn die männliche Harnröhre mal anfängt zu bluten, dann haben wir ein Problem. Gerade bei endoskopischen Eingriffen. So, also wie gesagt, wo liegt die Struktur, wie lang sie ist und wie eng das etwa ist. Absolut wichtig ist diese Untersuchung. Wie macht man das? Also erstmal Rückenlage, dann Schrägposition, also Projektion etwa 30 Grad. Das vermeidet eigentlich auch Überlagerung durch Oberschenkel. Man nimmt dann Es gibt verschiedene Techniken wie, oder verschiedene Geräte oder Utensilien besser gesagt. Wir nehmen so eine Spitze, da vorne ist so ein Adapter, und dann spitzt man da Kontrastmittel in die Hand oder rein. Das ist ein wasserlösliches Kontrastmittel, langsam, kontinuierlich spritzen. Wichtig ist, dass man keine Gewalt verwendet, ansonsten können auch falsche Engstellen da projiziert werden. Und Aufnahme eben Durchleuchtung während der Injektion. Und im Prinzip, man muss dann was die Beurteilung angeht, wenn das die nächste Frage ist, und was die Beurteilung angeht, man muss im Prinzip, und ganz wichtig ist auch, da habe ich vergessen, das zu sagen, den Penis muss man richtig lang strecken. Das ist auch ganz wichtig, gerade für die penile Handlung ist wichtig, dass man den Penis lang streckt. Und all die Abschnitten, was Frau Dr. Richard vorhin dann gesagt hat, die muss man dann beim ROG beurteilen, wobei ihr darf man vergessen, gerade wenn man so eine Olive verwendet, das ist mein kleiner Tipp, oder gerade wenn man so eine Olive verwendet, die wird ja ganz vorne in der Harnröhre angesetzt. Dann kann, das ist, was mal passiert, dass man richtig die ganze distale Strukturen, also ganz vorne, die kann man manchmal auch dadurch verpassen. Also wir hatten, wenn ich mal 30 Sekunden Zeit habe, wir haben vor vielen Jahren einen Patienten gehabt aus Sri Lanka. Der kam zweimal mit heftigen Harnwegsinfektionen, wirklich fieberhaft, haben alles gemacht, er war nur 30 Jahre alt. Und wir haben dann beim Uroflow gemacht, das sah gar nicht so schlecht aus eigentlich. Und dann Uroflow, oh sorry, ein UG gemacht beim zweiten Mal, das sah top aus. Und dann kam es zum dritten Mal, nach ein paar Monaten. Und dann haben wir gesagt, okay, hier passt irgendetwas nicht, wir gucken mal rein, da war ich noch Assistent. Und siehe da, er hat ganz vorne, also Meatus, vielleicht so halber Zentimeter, hat er eine hochgradige Enge gehabt. Und jetzt stellt man sich die Frage, okay, wieso war der Uroflow so gut gewesen? Weil so ein gesunder, kräftiger Mann, er hat sich lange so daran gewöhnt, dass er einfach beim Pressen hat gepresst gehabt und hat diesen Uroflow verursacht, was gar nicht so übel aussah. Und das muss man bei RUG mal beachten, dass die ganz vorderen Enge manchmal dabei übersehen werden können, weil die Olive dort sitzt.
Dann zur nächsten Frage zum ROG. Die Interpretation ist am Anfang, finde ich, schon schwierig, so als Assistent die Abschnitte genau zu erkennen. Da hilft es, glaube ich, einfach, wenn man jemanden Erfahrenen in der Nähe hat, der einem das so ein bisschen näher bringt. Eine konkrete Frage wäre, wie man eine Bulbäre-Enge unterscheidet von der, ich sag mal, normalen prostatischen Harnröhre, wenn es klassisch dann etwas enger wird. Und was macht man mit Patienten, die die Untersuchung relativ schlecht tolerieren und wo man das Gefühl hat, die spannen den Beckenboden an und verfälschen dadurch das Ergebnis, Herr Pandey?
Gut, zu der ersten Frage, ja, das ist, vielleicht bin ich hier biased. Das Hof und aber auch Hamburg, wo Frau Dr. Richard vorher gearbeitet hat, ist eine der klassischen Rekonstruktion Klinik, die eigentlich in Deutschland bekannt sind für solche OPs und Diagnostiken. Vielleicht bin ich biased. Am ersten Tag hat man dann gleich Urethrogramme gesehen, aber Sie haben recht, das kann mal schwierig sein. Daher empfiehlt sich, dass man bei sowas mal auch in Bildern oder auch in anatomischen Büchern mal mit handelnden Abschnitten sich mal beschäftigt. Weil it is not a rocket science. Also so schwer ist es dann wiederum auch nicht, wenn man so verstanden hat, okay, wo ist die Pinne der Hand oder wo ist die Vulva der Hand, das kann man es ganz gut eigentlich kann man es ganz gut beurteilen. Da gibt es andere Untersuchungen, die ich persönlich auch mal schwierig finde oder fand. Eine gute Frage ist sicher, wie unterscheide ich jetzt zwischen der bulbären Harnröhre und prostatischen Harnröhre? Im Prinzip ist es so, man kann sich vielleicht so merken, in dem Moment, wo die bulbäre Harnröhre endet und die Prostata beginnt, genau da ist die hintere Seite, also der hintere Teil der Harnröhre, genau da, also wo die bulbäre Harnröhre ist, das ist ein bisschen, sagen wir so, weit. Dort, wo die Prostata beginnt, da ist sozusagen ein Strahl sieht man, ein ganz, ganz feiner Strahl sieht man, so eine ganz, ganz feine Linie geht Richtung Blasenhals und das ist dann im Prinzip dort die Prostata, wenn die Prostata natürlich noch besteht, das heißt, wenn der Patient jetzt keine Prostata und so weiter und so fort gehabt. Also bildlich, also in Wörtern ist es vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, Im Bild kann man das sehr, sehr gut zeigen. Das kann man im Prinzip sehr gut unterscheiden.
Eine Frage hätte ich noch dazu. Unterschied ROG-MCU. Was ist das bessere, verlässliche Diagnostikum? Angenommen, der Patient ist jetzt meinetwegen Zystofix versorgt und wir haben die Möglichkeit, ihn eben die Blase zu füllen, hat es einen Mehrwert gegenüber einem klassischen ROG, dem ein richtiges Miktionsretrogramm zu machen?
In manchen Fällen ja. In manchen Fällen bevorzugt man das in der Tat. Sehr, sehr klassisch ist, sind die Patienten, die nach Trauma, weil die haben ja oft ein Zystofix, weil die können ja nicht, wie die können ja nicht selten eine Verengung haben. Die können manchmal so eine richtige Stenose haben. Und dann für die Planung ist schon sehr interessant, einmal von der Harnröhre aus, also eine RUG zu machen, um zu sehen, wo ist der Stopp? Und dann von oben zu füllen und der Patient versucht, Wasser zu lassen und dann sieht man, wie ist der Abstand. Und das ist für die Therapieplanung wichtig. Normalerweise, das kann man vielleicht so merken, normalerweise, weil eben die Patienten keinen Systofix haben, kriegen die ein RUG. Wenn die Patienten einen Systofix haben und zumindest in meiner Klinik, wenn wir jetzt keine Stenose vermuten, dann machen wir immer noch ein RUG. In dem Moment, wo wir spezielle Fragestellungen haben, zum Beispiel nach Beckentrauma, machen wir dann eben beides. Es ist ein bisschen, kommt darauf an, welche Fragestellung ich habe.
Ja, ich wollte noch einmal kurz ergänzen zu der Frage nach ROG und MCU. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, Herr Moram, dass eventuell der Patient das mit dem ROG etwas unangenehm findet. Wer tatsächlich mal versucht hat, bei einem Patienten mit einer Harnröhrenstruktur im liegenden Zustand auf einem Röntgentisch ein MCU zu machen, der weiß, dass die Patienten das noch viel weniger angenehm finden. Das ist wirklich eine Herausforderung. Man muss ganz ehrlich sagen, da muss man schon ein bisschen hartgesotten sein, um die Patienten wirklich erstens so weit aufzufüllen, zweitens das Jammer auszuhalten und drittens irgendwie es hinzukriegen, nach einer halben, dreiviertel Stunde warten, so weit im richtigen Augenblick auf den Knopf zu drücken, wenn sie tatsächlich drei Tropfen pinkeln. Also eigentlich ist es Standard of Care, im Zweifelsfall auch, so wie Herr Panda schon sagte, ein kombiniertes zu machen, aber liebe Assistenten da draußen, verzweifelt bitte nicht. Ein MCU ist wirklich hohe Kunst.
Sehr gut, danke für den Kommentar. Jetzt wollen wir mal zu unserem 30-jährigen Patienten zurückkommen nochmal. Der hatte ja seinen dritten Harnverhalt. Frau Richard, das ist doch jetzt mal ein guter Grund, endlich operativ ranzugehen, oder? Also was sind denn jetzt, etwas allgemeiner gefragt, die OP-Indikationen bei einer, wie diesem Patienten, sagen wir mal, nachgewiesenen, eher kurzstreckigen Bulbären-Harnröhrenenge in der nicht voroperierten Situation?
Grundsätzlich muss man sagen, dass es gerade bei so jungen Menschen eigentlich keinen einzelnen Untersuchungswert gibt, der eine absolute OP-Indikation darstellt. Selbst eine schlechte Miktion mit einem Lingenflow, verlängerte Miktion, ist für sich an sich erstmal keine OP-Indikation, solange der Patient restharnfrei entleert. Wenn dazu noch Restharnbildung, rezidivierende Infekte oder wie in diesem Falle zwei oder drei Harnverhalte dazukommen, dann würde man sich natürlich schon eher dazu durchringen. Aber nichtsdestotrotz, solange der Patient stabil ist, gibt es erstmal Gesetz im Fall, wir haben jetzt den Katheter rausgezogen, haben das 6 Wochen MCU, dann ROG gemacht und haben eine relativ kurzstreckige, relative Harnröhrenstruktur gesehen. Dann, solange er restharnfrei entleeren kann, egal mit welchem Strahl, jedenfalls handhaben wir das so, ist das erstmal keine absolute OP-Indikation. Natürlich würde ich ihm nach zwei oder drei Harnverhalten schon nahelegen, das mal mittelfristig anzugehen und dann eventuell, falls die OP-Planung später kommt als der nächste Harnverhalt, dann in der Situation dann tatsächlich wirklich von vornherein suprapubischen Fistelkatheter legen zu lassen, damit das die OP-Planung nicht beeinträchtigt.
Wenn wir uns jetzt mal in die konkrete operative Situation eindenken, wie funktioniert so eine Sachse-Urethrotomie? Herr Panday, was sind die Indikationen, hat Frau Richard gerade generell schon angesprochen, aber so, dass man auch eine Urethrotomie interna machen würde. Worauf müssen wir präop achten und wie geht es technisch konkret richtig?
Präop achten, eine der wichtigsten Untersuchungen haben wir ja gerade gesagt. Das muss definitiv vorliegen.
Und dann die normalen Voruntersuchungen, die jeder Patient hat, Ultraschall, Ultraschall, Anamnese und so weiter und so fort, haben wir ja auch gesprochen. Eine Urinkultur muss vorliegen und wenn der Patient eine Infektion hat, dann auch eine testgerechte Antibiose. Und im Falle einer Antikoagulation muss die Antikoagulation auch entsprechend, wenn möglich, auch abgesetzt werden. Die Operation erfolgt in der Regel entweder unter Vollnarkose oder eben auch unter Spinale. Ich persönlich bevorzuge gerne Spinale, weil dann ist der Patient schnell aus dem Saal raus und kann weitergemacht werden. Es ist ja auch keine so eine große Operation, da manchmal dauert die Narkose länger als die Operation selber. Und was die Durchführung angeht, ein Sacserotherotom, Gerät und vorausgesetzt natürlich, weil hier ist auch eine Frage, was wäre der Unterschied zur Ortis-OT? Ja, wir haben es angenommen, der Patient hätte eine Bulbäre-Harnröhrenstruktur, schlechtlich eine Belline-Harnröhrenstruktur, dann Penis Langstrecken eingehen und dann wir schlitzen bei 12 Uhr und zumindest so weit schlitzen, dass man am Ende mindestens ein 18 oder 20-Schritt Katheter, das ist jetzt Standard in unserer Klinik, reinbekommen würde. Und dann aber auch gleich, also man darf jetzt nicht aufhören nur bei Harnröhre, man muss auch die Prostata beurteilen, man muss den Blasenhals beurteilen, aber und man muss auch die Blase einmal anschauen. Wir haben auch mal ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben zuletzt einen Patienten operiert, der woanders mal eine Sicht-UTI hatte. Man hat nur Sicht-UTI gemacht und einen Monat später hat er wieder eine Striktur, Rezidiv. Kam dann zu uns, wir haben dann gesagt, wir gucken mal rein erstmal, weil er auch mal eine Makrohämaturie hatte und siehe da, er hatte 8 Blasentumore gehabt. 8 Blasentumore. Und dann kann mich keiner mehr erzählen, dass er das innerhalb einem Monat entwickelt hat. Also einmal das System von vorne bis nach hinten komplett beurteilen. Was die Ortis-Urethrotomie angeht, das ist im Prinzip, wenn wir das Ichthyoretrotom nicht reinkriegen, dann nimmt man, das ist so ein blindes Gerät, dann geht man rein, man pushiert das und man dreht das bis 30 Schritte auf und damit allerdings wird nur die penile Harnröhre, beziehungsweise die vordere Harnröhre, ganz vordere Harnröhre, Fossa navicularis wird pushiert. Und nicht pushiert, sondern geschlitzt, sorry. Hier muss man achten, so mache ich das, gerade was die vordere Harnröhre angeht, wenn die Struktur ganz, ganz vorne liegt und der Penis muss gestreckt werden. Und das schafft man mit beiden Händen nicht, das rutscht alles. Dann lege ich manchmal auch so eine Glanznaht und dann kann ein Mensch dann Penis ziehen und dann kann ich in Ruhe arbeiten. Ansonsten gerade die vordere Harnröhrenengen, sich Urethrotom zu halten und den Penis zu strecken, tue ich mich manchmal schwer. Also so ein Tipp meinerseits. Ich weiß nicht, ob die Silke das auch so macht.
Tatsächlich ist das ein guter Tipp. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht habe ich auch seltener mit penilen Strukturen zu tun.
Jetzt hat man die Schlitzung vorgenommen, das hat gut funktioniert. Man hat in die Blase geguckt, um alles bösartig auszuschließen. Dann ist die OP vorbei. Jetzt die Deka-Einlage. Sie haben gesagt, 18 oder 20 Charrière sollten durchpassen. Man legt den Katheter ein. Der Patient war die ganze Zeit wach. Spinale hört langsam auf zu wirken und der Mann möchte nach Hause gehen und fragt, wie lange muss dieser Katheter jetzt drin bleiben? Und hier scheiden sich, glaube ich, die Geister so ein bisschen, Herr Panday. Was ist Ihre Empfehlung, wenn Sie die OP durchgeführt haben?
Ja, Empfehlung ist so eine Sache. Allerdings, wir machen sehr viele solche Operationen und haben dann alles, denke ich mal, falsch gemacht, was man auch falsch machen könnte und werden wir auch dann auch in der Zukunft machen. Das heißt, wir haben sehr viel gelernt. Wir machen bei einfachen Strukturen, also wirklich einfach, das sind Bulbär, 2, 3, 4, 5 Zentimeter, war nichts schwer zu schlitzen gewesen. Und man darf nicht vergessen, Hybridzeiten, ja, die sind jetzt da. Machen wir entweder den Katheter gleich raus, nach ein paar Stunden kommt der Katheter raus, wenn das alles hell ist, oder spätestens empfehlen wir, nächsten Tag kommt der Katheter einfach mal raus. Wenn die Patienten manchmal sehr ängstlich sind, ja, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht, dann kann der Katheter auch nach ein paar Tagen länger drin bleiben. Ich rede immer von, wenn der Urin hell ist, weil das Schlimmste ist, wenn der Urin nicht hell wäre und der Patient eine Tamponade entwickelt. Also bei einfachen Strukturen, die nicht so schwer zu schlitzen waren, relativ schnell den Katheter rausmachen, ein, zwei Tage oder am gleichen Tag, je nachdem. Und bei sehr hartnäckigen Strukturen, wo man dann später auch eine Plastik plant, zum Beispiel, wenn es so ist, machen wir so, dass wir manchmal den Katheter, wo wir sagen, okay, dass die Harnröhre könnte in der Tat bis zu einer Rekonstruktion wieder komplett zugehen, machen wir in der Tat, aber das ist ganz, ganz selten, dass wir den Katheter auch mal bis zur Rekonstruktion liegen lassen. Aber das ist so, das ist ein bisschen out of the box thinking, wird aber selten gemacht. Das, die erste Antwort ist die Standardantwort.
Gibt es nach dieser OP irgendeine Art der, ich sag mal, Erfolgskontrolle? Braucht man nochmal einen O-Flow? Braucht man nochmal ein ROG nach der OP? Oder reicht es, wenn der Patient anschließend wieder subjektiv gut miktionieren kann?
So Uroflow muss man sagen, in vielen Praxen, ich denke, im Norden ist es auch nicht viel anders. In vielen Praxen gibt es ja kaum Uroflow-Geräte mehr, weil das sich für die Praxen auch nicht lohnt. Also es gibt immer mehr Praxen, die kein Uroflow, zumindest hier im Süden, überhaupt anbieten. Und hier würde ich pragmatisch umgehen mit dieser Geschichte, wenn der Patient Wasser lassen kann, subjektiv beschwerdefrei ist, er hat keine Harninfektionen und Ultraschall, Restharn-Ultraschall ist ja relativ schnell gemacht. Das Ganze ist resthahnfrei oder soweit resthahnfrei, dann bräuchte der Patient jetzt nicht unbedingt ein Flow. Wenn es da ist, dann nice to have. Aber wenn diese Parameter passen, subjektiv Beschwerdefreiheit, keine Infektionen, weitgehend resthahnfreie Miktion, da braucht man kein Uroflow.
Frau Richard, ich möchte wieder zu unserem Patienten zurück. Der hat jetzt korrekt indiziert nach einem erneuten Frustran-Katheter-Auslassversuch diese Saxiurethrotomie super gut bekommen. Das hat wahrscheinlich der Nadim gemacht, hat wirklich gut geklappt, 20er-Jahr-Katheter reingelegt. Aber nach 4 Monaten ist er schon wieder bei mir. Und zwischenzeitlich hat er eine unauffällige Kontrolle gehabt und er bemerkt aber eine Verschlechterung der Miktion. Er sagt, es ist noch kein Harnverhalt, aber er merkt, es wird schlechter. Und ich messe einen Restharn von, sagen wir mal, 350 Milliliter. Was soll ich jetzt mit dem machen? Ich habe jetzt als Niedergelassener theoretisch oder in der Ambulanz, in der Notaufnahme, hätte man natürlich die Möglichkeit, den irgendwie zu bougieren. Wäre das eine gute Idee in dem Fall?
Okay, schon bei dem Wort stellen sich eigentlich allen rekonstruktiven Urologen die Nackenhaare auf.
Das habe ich
Erwähnen Sie
erwartet.
in meiner Gegenwart nicht das Wort bougieren? Können wir bitte das Thema skippen? Nein, ernsthaft. Also, an dieser Stelle zitiere ich immer tatsächlich meinen ersten Lehrer, den großen Professor Schreiter, Godfather of Reco, der immer gesagt hat, bougieren ist die beste Variante, um aus einer kurzen Striktur eine lange zu machen. Ich glaube, er hatte in Grenzen recht, weil man muss sich ja mal überlegen, was passiert beim Bougieren. Wir haben eine narbige Verengung der Harnröhre und warum entstehen Narben? Aufgrund von Verletzungen, Irritationen oder Infektionen. Was machen wir beim Bougieren? Wir sprengen diese Narbe und dehnen die auf, setzen also eine neue Verletzung und erzeugen quasi mittel- oder langfristig erneute Narbenbildung. Das heißt, die Idee des Bougierens ist eigentlich nur was für Patienten, meiner Meinung nach, die tatsächlich für eine operative Versorgung nicht in Frage kommen, die tatsächlich entweder nicht narkosefähig sind oder sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich will das nächste Jahr auf Weltreise gehen, ich will jetzt nicht irgendwo mit dem Harnverhalt im Urwald sitzen. Dafür ist das sicherlich eine Variante. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, für alle Patienten, die für eine operative Versorgung willens sind und damit gut klarkommen, würde ich das auf jeden Fall erstmal irgendeine Form von operativer Versorgung anbieten. Was anderes ist, ich habe tatsächlich, selbst ich habe gelegentlich mal Patienten, die irgendwo aus irgendeiner Ecke kommen und alle 6 Wochen einmal bougieren, sagen, sie kommen damit super klar, sie kennen das, sie machen das. Da würde ich mich dann vorsichtig zurückziehen und sagen, wenn sie das so weitermachen wollen, dann machen sie das. Aber alles, was höher frequenter ist, glaube ich, macht langfristig die Harnröhre nicht besser, sondern langfristig schlechter und schafft deutlich schlechtere Voraussetzungen für eine eventuell dann doch anstehende Rekonstruktion.
Gibt es denn, wenn wir jetzt tatsächlich Aua bougieren würden, was man da richtig oder falsch machen kann aus Ihrer Sicht oder was vielleicht eher falsch gemacht wird, außer dass es gemacht wird?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage Ihnen was, ich habe einem lebendigen Patienten noch nie die Harnröhre bougiert. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also Fakt ist sicherlich, bei einer sehr hochgradigen Struktur, wenn Sie die wirklich sprengen und nicht vorher einen Draht vorgelegt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit dem nächsten Bougie die Harnröhren, das Harnröhrenlumen nicht mehr treffen, sondern sich irgendwo verirren, extrem groß. Aber tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir nicht so große Freunde davon sind, Weil nicht beim lebendigen Patienten, also beim wachen Patienten, habe ich damit extrem viel Erfahrung. Wie ist das bei dir, Abhishek? Machst du das?
Nein.
Danke.
Ansonsten
Danke.
kriege ich ja gleich. Nein, natürlich nicht.
Ein
Nein.
einstimmiges Bild.
Das, und vielleicht eher falsch machen. Ich denke, manche Patienten sind einfach sehr geübt. Probleme könnten sie kriegen, gerade die älteren Herrschaften, wenn sie dann zusätzlich eine Blasenhalsenge hätten. Dann können sie zum Teil unterhalb der Blase landen. Das muss man dann wissen. Aber ansonsten diejenigen, die geübte Kunden sind, da die machen das, die wissen das und ein guter ist, ja.
Okay, jetzt sagen wir mal, korrekterweise ist ja für diesen Patienten, und darauf wollten wir auch tatsächlich hinaus, die Bougierung keine wirkliche Option. Aber was tun wir denn dann jetzt mit dem, Frau Richard?
Also wir haben jetzt schon eine eindeutige Situation mit der Restharnbildung von 350 Millilitern, schon eine eindeutige Situation, wo wir da rangehen müssen. Wir machen jetzt natürlich erstmal wieder hübsch Diagnostik, machen schickes RUG, stellen wieder fest, da ist eine erneute Striktur. Vielleicht ist sie Millimeterchen länger als das letzte Mal, aber immer noch nichts Dramatisches. Dann stellt sich jetzt die Frage, schlitzen wir nochmal oder bieten wir dem Patienten eine offene Rekonstruktion, zum Beispiel mit Mundschleimhaut an? Auch da gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach keine absolute richtig oder falsche Antwort, weil sowohl in den nationalen wie auch in den internationalen Guidelines wird eigentlich empfohlen, dass man maximal zweimal schlitzen sollte. Das heißt, eigentlich hat unser 30-jähriger Patient das zweite Mal noch free. Aber erstens wissen wir alle, dass die Rezidivrate von den Schlitzungen extrem hoch ist. Das heißt, selbst wenn wir ihn jetzt zum zweiten Mal schlitzen, müssen wir davon ausgehen, dass er weniger davon hat als beim ersten Mal. Das heißt, seine symptomfreie Zeit wird mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit weniger als 4 Monate betragen. Da muss man sich fragen, warum machen wir das? Und die zweite Frage ist natürlich, wenn wir das eh alles schon wissen, dann müssen wir ihm eigentlich korrekterweise gerade nach so einem kurzen Zeitraum, wäre dieser Patient jetzt einer, der vor 10 Jahren mal eine Schlitzung hat und dann im Rezidiv wiederkommt und 10 Jahre dazwischen beschwerde- und symptomfrei war, dann würde ich mich natürlich dazu hinreißen lassen und sagen, wir versuchen es nochmal. Für 10 Jahre kann man auch den kleineren Eingriff planen. Wenn es aber nicht mal ein halbes Jahr gehalten hat, gibt es eigentlich außer dem Wunsch des Patienten wenig Alternativen zu einer offenen Rekonstruktion.
Was sind denn so typische Rezidivraten? Also wie wahrscheinlich ist es denn, dass der nach dieser ersten Schlitzung wieder eine Enge bekommt?
Also da muss man sagen, auch da ist die Literatur sehr unterschiedlich. Wir haben, da bin ich auch bei dem lieben Abhishek, wir haben sehr viel gelernt in den letzten 20 Jahren. Wir dachten früher immer, Schlitzungen haben eine Erfolgsrate von über 80%. Dann kam tatsächlich Anfang der 2000er, ich glaube es war 2005 oder 2006, eine wirklich gut gemachte Studie, die der Rezidivquote auf über 80% festgelegt hat. Ich glaube, die Wahrheit.
Von Alan Murray.
Genau. Und ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, über 80% Rezidivquote ist eigentlich ein bisschen zu viel. Realistisch ist irgendwas zwischen 50 und 80%. Also wir können davon ausgehen, dass mindestens jeder zweite wiederkommt, früher oder später. Und wie ich schon sagte, natürlich, ich glaube, die Studie von Murray hat den Nachuntersuchungszeitraum von 4 oder 5 Jahren, also tatsächlich einen relativ kurzen Zeitraum. Aber da auch da wäre ich wieder dabei. Wenn das Rezidiv in weniger als einem halben Jahr kommt, ist die Indikation völlig eindeutig. Wenn sie erst nach 5 Jahren kommt und der Patient sagt, lass uns doch noch mal versuchen, ich bin da gut mit klargekommen, dann kann man das natürlich machen.
Das ist ein richtiger pragmatischer Ansatz. Und vielleicht eine Ergänzung, vielleicht die benignen Handlungen, also die wirklich benignen, die gehen ja noch schlechter.
Ja,
Da ist also, da würde
absolut.
ich dem Patienten definitiv sagen, du musst dich jetzt wirklich rekonstruieren lassen, außer dass er es nicht will. Das ist immer eine andere Geschichte. Aber ansonsten, was die Frau Richard sagt, wenn einer 5 Jahre lang Rezidiv frei war und sagte, wir probieren das, why not? Ja, machen, ist ein kleiner Eingriff.
Gibt sicherlich, Frau Richard, auch ein paar Kliniken oder ein paar Zuhörende, die in Kliniken arbeiten, wo mit so medikamentenbeschichteten Kathetern gearbeitet wird, in so, zum Beispiel solch einer Situation. Was steckt denn jetzt dahinter und ist das aus Ihrer Profisicht erfolgsversprechend?
Ich glaube, da ist das letzte Wort zu den Optimum-Kathetern, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Erstmal grundsätzlich vorneweg zum Prinzip. Eigentlich ist die Idee eine gute. Weil wir machen ja im Grunde genommen, wir haben also so einen Ballonkatheter, der im Grunde genommen genau wie in den Gefäßen bei einer Herzkatheteruntersuchung über einen Ballon Engstellen aufsprengen soll. Das heißt, diese Idee ist eigentlich im Grunde ein bisschen sowas wie ein modifiziertes Bougieren. Und der Nachteil bei Bougieren, den ich eben aufgezeigt habe, ist ja der, dass sich aufgrund der Verletzung erneute Narbenbildungen bilden. Und deswegen ist dieser Optilum-Katheter medikamentös beschichtet, um die erneute Narbenbildung zu verhindern. Das erstmal zum Prinzip dahinter. Die Idee ist eine gute, ja, aber. Ja, aber. Natürlich ist es ein kleiner Eingriff. Und wenn man aus der rekonstruktiven Urologie kommt, egal ob aus der Kinder- oder aus irgendeinem anderen Bereich, lernt man über die Jahre, dass das sehr viel Expertise erfordert, für den richtigen Patienten das richtige Verfahren erstmal auszuwählen und zweitens durchzuführen. Und alles, was nach einem einfachen Verfahren klingt, womit man diese Expertise vielleicht nicht zwingend haben muss, findet erstmal extrem große Anwendung. Das heißt, das wird erstmal überall ausprobiert, weil es jeder, naja, fast, also mehr Menschen können als wirklich offene Rekonstruktion. Und damit ist dann erstmal so, wird das erstmal propagiert, als das ist jetzt die Lösung für alles. Grundsätzlich muss man sagen, die Wirksamkeit ist ja in zwei Studien untersucht worden, in der Robust 1 und 3 Studie. Die Robust 1 Studie war erstmal nur eine sozusagen Zulassungsstudie zur Erfolgsrate. Und wenn wir jetzt überlegen, dass eine offene Rekonstruktion im Mundschleimhaut bei einer klassischen kurzstreckigen Striktur eine 5-Jahres-Erfolgsrate von über 80% hat und Optilum hat eine Erfolgsrate von unter 60%, ist das natürlich schon mal ein kleiner Unterschied, Ad 1. Und Ad 2, in der Robust-3-Studie ist Optilum getestet worden gegen eine UTI. Und da muss man natürlich jetzt überlegen, wenn wir alle wissen, dass die Erfolgsraten bei einer Urethrotomie interna so schlecht sind, ist das die Frage, ob das die richtige Vergleichsgruppe war. Also ich bin noch sehr skeptisch. Ich glaube aber, dass es ein ausgewähltes Patientenklientel geben wird, wo Optilum gut funktioniert und auch ein Anwendungsgebiet hat, aber dass wir noch nicht ganz fertig damit sind, welche Indikation genau perfekt ist.
Super, super gut, vielen Dank. Herr Panday, jetzt meinetwegen hat er entweder eine Re-Urethrotomie bekommen oder wir haben uns tatsächlich auf ein neues Verfahren eingelassen und er hat wieder ein Rezidiv, wurde jetzt zweimal geschlitzt. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt für diesen Patienten zur Versorgung?
Gut, im Prinzip jetzt bleibt das Goldstandard, und zwar eine offene Rekonstruktion. Was wir in der Regel machen, ist mit einem Mundschleimhauttransplantat, also eine offene Rekonstruktion mit entweder einem freien Transplantat oder eben je nachdem, wenn es wirklich eine sehr kurzstreckige Enge ist, Pulpe im Bereich dann auch eine End-zu-End-Anastomose, wobei man muss wissen, dass die Anzahl der End-zu-End-Anastomose oder Frequenz ist, hat eigentlich weltweit abgenommen, weil es gibt immer mehr und mehr Daten, die gezeigt haben, dass eigentlich die End-zu-End in etwa so roundabout in 10% der Fälle Komplikationen sexueller Art machen kann, sodass eigentlich auch bei kurzstreckigen Engen es eine wunderschöne OP. Gute Erfolgschancen. Danach ist die End-zu-End eher weniger geworden. End-zu-End ist jetzt eigentlich eine Therapie der Wahl bei Patienten, die nach Beckentrauma kommen, wo eine richtige Stenose vorliegt, wo man wirklich das Ganze wegschneiden muss und anastomosieren muss. Ansonsten bevorzugen wir hier in der Klinik bei so einem Patienten dann eine Rekonstruktion mit Mundschleimhaut.
Da gibt es ja viele verschiedene Techniken, entweder Mundschleimhaut, es gibt ja auch die Vorhautplastik, einseitige oder zweiseitige Vorgehen. Die Indikation, denke ich, haben wir geklärt. Die Erfolgschancen hatte die Frau Richard auch schon erwähnt. Aber für welchen Patienten muss man jetzt welches Vorgehen wählen? Nehmen wir an, der Patient hat noch eine Vorhaut. Wäre das die Therapie der Wahl oder wäre es tatsächlich, wie Sie eben gesagt haben, die Mundschleimhaut? Wie unterscheidet sich das und wann muss man tatsächlich zweiseitig vorgehen?
Gut, erstmal klären wir vielleicht die zweite Frage erst einseitig, zweiseitig. Wir machen also die 90% der Rekonstruktion bei uns erfolgen einseitig. Zweiseitige machen wir im Prinzip fast ausschließlich bei Patienten, die eine Struktur nach fehlgeschlagener Hypospadikorrektur kriegen, weil das ist wirklich anders Klientel. Da muss man die Hand oder anders aufbauen. Ansonsten Zum Beispiel bei diesem Beispielpatienten ist es eine einseitige Korrektur und das erfolgt bei uns auch in über 90% der Fälle. Dann die zweite Frage, okay, welches Material nehme ich? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Durchgesetzt hat sich seit 1990er Jahren etwa dann die Muschleimhaut. Wenn ein Patient eine Vorhaut hat, das hat vielleicht auch ein bisschen was zur Schule zu tun, wie viel es in der Rekonstruktion ist. Das kann die Silke auch für die vielleicht genauso bestätigen. Schule, was hat der Chef gemacht? Was hat der Chef so bevorzugt? Hof war immer so eine traditionelle Mundschleimhautklinik gewesen, aber ich denke, Vorhaut ist ein gutes Material. Wir haben mal einen Patienten gehabt, der in einem Orchester, ich glaube, ein Blasinstrument gespielt hat. Und bei dem haben wir eine Mundschleimhautplastik gemacht und das war ein bisschen eine längere Strecke gewesen. Und dann könnte er seinen Beruf nicht ausüben. Und da wäre sicher eine Vorhaut ein besseres Material gewesen. Man muss nur bei Vorhaut aufpassen, okay, ist das vorhanden, ja oder nein? Und in der Regel, zumindest in meinen Händen, je nach Vorhaut, je nach Länge, etwa ja, 7 bis 8 cm würde gehen, vielleicht 9 cm würde gehen, ansonsten wird es schwierig. Und man darf auch über Lichenskleroses auch nachdenken und nicht vergessen, dass wenn man das hat, dann wird es schwierig. Also Vorgehen bei uns primär eher Mundschleimhautplastik, wenn der Patient das nicht will und die Vorhaut vorhanden ist, gerne auch Vorhautplastik und bei bestimmten Berufsgruppen auch Vorhaut nehmen.
Jetzt ist dieser Patient rekonstruiert, hat einen Katheter eingelegt bekommen. Wie ist es peri- und postoperative Prozedere? Bettruhe, ja, nein. Wie lange bleibt der Katheter drin? Braucht er eine Antibiose, solange der Katheter drin bleibt als Prophylaxe? Miktionsfreigabe nur nach Zystogramm. Wie ist es bei Ihnen?
Sag mal, ungefiltert unser Vorgehen, wobei hier gibt es, denke ich mal, kaum einen Standard. Unser Vorgehen ist, dass die Patienten bei uns etwa 4 bis 5 Tage, eher 5 Tage liegen bleiben. Die dürfen allerdings die Beine vorher unter meinem alten Chef war, dass die wirklich 7 Tage liegen bleiben mussten und dürften sie gar nicht bewegen. Jetzt können sie eigentlich eher die Beine relativ frei bewegen. 5 Tage Liegezeit. Wir legen in über 90% der Fälle nur einen transurethralen Katheter. Den Sistrux kriegen zusätzlich nur die zweizeitigen oder ganz, ganz schwierigen Fälle. Und Katheter lassen wir in der Tat etwa so etwa 3 Wochen, also 18 bis 21 Tage drin. Und Sistogramm machen wir, um einfach mal eine Leckage auch zu schließen, aber die Rate der Leckage, zumindest bei uns, ist eigentlich unter 1%. Also theoretisch könnte man auch auf das Histogramm verzichten. Es gibt mal immer wieder mal Patienten, die von weit weg kommen und sagen, wissen Sie, ich will jetzt nicht nochmal nach 3 Wochen vorbeikommen für eine Katheterentfernung, kann mein Urologe das nicht entfernen? Und wir sagen, ja, kann entfernt werden. Aber wenn der Patient kommen kann, dann machen wir noch Histogramm. Ob das jetzt unbedingt sein muss, darüber kann man sicher diskutieren.
Wie ist es mit einer antibiotischen Prophylaxe während der Katheterliegedauer?
Also, die antibiotische Prophylaxe machen wir jetzt, ja, jetzt nicht mehr, weil wir intern so Daten ausgewertet haben. Wir machen jetzt nicht mehr, außer dass der Patient selbstverständlich eine präoperative Infektion hatte. Das ist ja eine komplett andere Geschichte. Aber so eine Art von Prophylaxe machen wir in der Tat jetzt nicht mehr. Außer bei zweizeitigen. Jetzt fragen Sie mich, warum mache ich beim zweizeitigen? Ja, vielleicht Angst, gell? Wir machen manchmal so Dinge, die wir gar nicht so, vielleicht eminenzbasierte Medizin kann man nennen. Weil genau diese zweizeitigen, bei uns sind ja nicht so viele Patienten und da bräuchte man ein gutes Kollektiv, um mal sagen zu können, ob die was brauchen oder nicht.
Ja, ich finde das gerade total spannend, dass es halt eminenzbasiert, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, anderen Plastikpatienten eine strenge Bettruhe zu verordnen. Das heißt, bei uns stehen die am Abend von der Operation auf und können sich komplett normal mobilisieren und haben auch keinen dramatischen Druckverband. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Ergebnisse unterscheiden sich nicht dramatisch. Das nur zur eminenzbasierten Medizin. Also bei uns liegt kein Patient im Bett und ich kann es genauso wenig begründen, wie Herr Panday begründen kann, warum er sie ins Bett legt. Das ist irgendwie, wie man es gelernt hat, never change your winning horse und dann läuft das halt so.
Und dann, Herr Panda, hätte ich noch eine letzte Frage zu dem Thema. Was macht man mit der Wange? Wie müssen die diese Wunde versorgen? Bei uns ist es so, dass die Patienten irgendwie ein festes Regime bekommen und Spüllösung und so weiter. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt vor kurzem einen Patienten erlebt, der eine Harnröhrenrekonstruktion mit Mundschleimhaut hatte. Und er hat mir dann erzählt, dass er postoperativ 5 Tage stationär in der HNO-Abteilung in seiner Heimat lag, weil er eine Abszedierung hatte in der Mundhöhle. Hatte ich auch das allererste Mal gehört, aber seitdem mache ich mir da irgendwie doch mehr Gedanken drüber. Was gibt man diesen Patienten mit, wie sie sowas versorgen?
Bei uns spülen die Patienten 1 bis 2 Tage lang den Mund mit so einer Art von Octanisep-Lösung. Wobei mein alter Chef hat immer gesagt, wobei auch das stimmt, denke ich mal, auch Mund ist eine einzige Kloake. Da sind immer Bakterien drin. Ich denke mir mal, wenn man das sauber operiert, sauber verschließt, also die verschließen die Wunde, Probleme und ob die Patienten wirklich das super konsequent machen, das zweifle ich auch mal. Sie dürfen im Prinzip nächsten Tag bei uns wieder was essen, also am gleichen Abend was essen. Aber 1 bis 2 Tage, 3 Tage spüren sie den Mund mit so einer Octanisep-Lösung. Mehr machen wir nicht. Und das Höchste, was wir mal erlebt haben oder mal erleben, mal im Jahr, so eine Blutung. Aber Abszess ist wirklich, habe ich auch noch nie gehört.
Jetzt ist der nächste Patient bei mir in der Ambulanz. Er ist 69 Jahre alt, hatte vor 3 Monaten eine Laserenukleation von der Prostata. Hat jetzt nach diesen 3 Monaten wieder Miktionsprobleme, sagt, er muss häufig gehen, sind nur kleine Mengen, Urinstatus ist Blande. Justus hat ihn in der Praxis schon zystoskopiert und eine Blasenhalsenge mit Irisblendenphänomen festgestellt. Frau Richard, jetzt würde ich wahrscheinlich eine Blasenhalsinzision vorschlagen. Was meinen Sie?
Ja, bin ich grundsätzlich bei Ihnen. Herzlichen Glückwunsch, haben Sie gut entschieden. Tatsächlich natürlich, das wäre bei einer narbigen Blasenhalsenge nach einem vorhergegangenen Eingriff, wäre das erstmal die erste Maßnahme, die natürlich auch endoskopisch den deutlich einfacheren Eingriff vor allen anderen Maßnahmen darstellt. Das heißt, man würde hier, klassischer Turner-Warwick ist halt so eine umgekehrte, also Mercedes-sternförmige Inzision bei 12, bei 5 und bei 7 Uhr erstmal der Narbe, dann kann man je nach Gusto, je nachdem wie weit dieser verengte Blasenhals dann aufspringt, noch an den jeweiligen Spitzen ein bisschen die Narbe wegresizieren, aber tatsächlich so ähnlich würde ich es auch machen. Worauf man so ein bisschen achten muss, gerade wenn so eine Engstelle, also wenn das jetzt auch eine Blasenhalsenge ist, die zufällig, wie gesagt, auch da wieder individuelles Vorgehen, 5 Jahre nach der TOR-Blase oder nach der Laserindukleation auftritt, dann kann man da tatsächlich relativ harmlos mit umgehen, das Ganze nur inzidieren. Wenn das relativ schnell geht, ist natürlich damit zu rechnen, dass der Patient zur Vernarbung neigt und dass so eine Vernarbung wiederkommt. Dann würde ich eher dazu raten, tatsächlich möglichst großflächig die Narbe wegzunehmen, um einer erneuten Narbenbildung vorzubeugen oder um möglichst lange den Blasenhals so weit wie möglich zu halten.
Ich habe nur mich gefragt, ob man die Resektion der Narbe dann mit einem anderen Häkchen machen würde, weil man ja sicherlich mit dem einen Haken das nicht machen kann und dann wechselt, oder?
Ja, genau. Ich würde auf eine ganz normale Resektionsschlinge wechseln.
Jetzt hat der Patient leider, es ist heute eine richtige Rezidivfolge, Nadim, irgendwie nach einem halben Jahr nach dem Turner-Warwick, der super gemacht war, sicherlich ein erneutes Rezidiv der Blasenhalsenge. Was machen wir denn jetzt, Herr Panday? Was ist die Option, die wir noch zur Verfügung haben?
Aber auch hier, wie gesagt, hat dies Silke ja vorhin gesagt, was die Strukturen angeht, man sagt ja nicht mehr als 2-mal Schlitzen. Jetzt könnte ich sagen, okay, da gibt es so, man sagt, wer dieser Mann ist, das muss man noch definieren, man könnte das noch 1 oder 2-mal schlitzen, aber ich denke, sie wollen darauf hinaus, okay, wenn es ein rezidivierender Enge ist, wie gehen wir jetzt vor? Im Prinzip muss man das dann korrigieren. Wir machen solche residierende Blasenhalsengen. Wir machen dann eine YV-Plastik robotisch. Da macht man im Prinzip einen Schnitt längs so dem Blasenhals. und dann den Blasenhals links und rechts ein bisschen erweitern und dann diesen Lappen im tiefsten Punkt im Blasenhals reinziehen. Und das geht mit Roboter, zumindest in meinen Händen, viel, viel besser, als wenn ich das offen machen würde, weil genau das ist der Roboter, kommt ja überall ran. Dass wenn der Patient zweimal eine Inzision gehabt hat und kurz Zeit später wieder eine Enge kriegt, dann kriegt er, also dann ist es für uns ein Kandidat für die YV-Plastik. Aber auch hier ein pragmatisches Vorgehen, wenn ein Patient zum Beispiel eine YV-Plastik vor 5 Jahren hatte und obwohl es ist das dritte Rezidiv und er hat gesagt, und er sagt, 5 Jahre lang war alles super gewesen, kann man es nochmal machen, dann selbstverständlich kann man es nochmal durchführen.
Super, danke. Was wir doch hin und wieder mal sehen, ist ja ein ganz kleines anderes Ende der Harnröhre, eine Meatusstenose, Herr Panday. Was sollten wir denn eigentlich bei einer Meatusstenose korrekterweise machen? Vielleicht ganz kurz, wie würden Sie bei einer Meatusstenose vorgehen?
Ich bespreche das mit dem Patienten. Angenommen, eine Art von Schlitzung ist oder irgendwie was gemacht worden und der Patient hat wieder ein Rezidiv. Ich bespreche das mit dem Patienten. Ich neige hier eine Meatoplastik zu machen und sage dem Patienten, okay, kosmetisch sieht es aus, wie es aussieht. Allerdings, wenn die Enge nicht länger als 1 Zentimeter ist, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Und es gibt aus der Schweiz Studien, wo bewiesen worden ist, dass 50% der Frauen wissen nicht, wie der Penis von einem eigenen Mann aussieht. Von daher, das wäre auch vielleicht theoretisch egal. Nee, also Scherz beiseite. In der Tat so, das ist ein kurzer Eingriff, extremst gute Erfolgsrate. Und dafür hat man eine Kosmetik, die aber jetzt nicht ganz so schlimm ist. Wenn der Patient das nicht unbedingt will, dann mache ich einfach eine Harnröhrenplastik auch bei diesem Patienten.
Und bei der Meatusplastik, wie würden Sie die machen? Würden Sie danach einen Katheter einlegen? Das ist das eine, was ich mich frage. Nein, er schüttelt den Kopf. Das zweite ist, welche Fadendicke würde man da verwenden?
Also rein technisch mache ich so, dass ich schaue es erstmal an, wie lang das ist und das muss ja auch kosmetisch gut aussehen. Das muss man natürlich für den Patienten in dem Moment vorstellen. Ja, wir müssen für den Patienten die Entscheidung treffen. Und dann setze ich, wenn das der Penis ist, vorne, dann setze ich vorne so eine Klemme, so eine einfache Klemme, so nicht so heftig, so eine, keine Kocherklemme, so eine einfache Klemme. Und dann wartet man 2, 3 Minuten, jetzt lacht er. dann lacht er.
Die Kocherklemme, ich habe mir gerade
die Kocherklemme. Gerade an die Kocherklemme auf der Glanz denken, da dachte ich nur, oh Gott, oh Gott.
Und also dann warte ich 2, 3 Minuten, dann ist es eine gewisse, dann ist es, dann blutet nichts so und dann schneide ich ganz schnell mit der Schere und ich nehme in der Regel einen 500 Monokrylfaden, das ist ein feiner Faden und dann nähe ich einfach die Ränder, blutet es nicht mehr und gut ist. Und ich lege in der Regel keinen Katheter, ich mache die Blase einmal leer. Und ich persönlich lege kein Katheter, mache da ein bisschen Salbe drauf und gut ist. Und bin bisher damit gut zurechtgekommen. Und ich hoffe, die Patienten natürlich auch.
Es haben sich bei mir noch keine beschwert.
Ja, die sind ja bei uns auch, also ist ja immer noch ein Tag in der Klinik. Das heißt, die gehen nicht gleich nach Hause. Das heißt, wir sehen es auch, in der Regel können sie auch Wasser lassen. Am Anfang brennt es ein bisschen, aber brennen tut es auch mit dem Katheter ja auch. Und ich, ein großer Freund vom Katheter bin ich nicht eigentlich.
Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir über bulbäre Strukturen gesprochen, Blasenhalsengen und die Meatusstenosen. Herr Panday, vielleicht noch einen kurzen Abschweif zu den penilen Harnröhrenstrukturen. Gibt es da was zu beachten im Vergleich zur bulbären Enge, die wir jetzt doch relativ ausführlich besprochen haben? Gibt es da Unterschiede im Vorgehen oder in der Versorgung?
Ein Unterschied haben wir ja, wir zwei beide, so wie wir und die Frau Dr. Richard, wir haben beide gesagt, dass die, was gerade die Schlitzungen angeht, da muss man wissen, dass bei der penilen Strukturen die Schlitzungen in der Regel eher schlecht funktionieren. Das ist der eine Unterschied. Das heißt, da gerade da muss der Patient eher drauf, eher muss es gesagt werden, okay, er soll sich eher rekonstruieren lassen. Das ist das eine. Von Versorgung her, von Operationen her gibt es keinen großen Unterschied, außer weil eben das Corpus spongiosum dort, das hat die Frau Dr. Richard auch am Anfang erzählt, anatomisch eher schmäler ist, als was die vulvare Sache angeht, muss man hier überlegen, ob man das Transplantat, gerade was der vulvare Strukturen angeht, machen wir ein sogenanntes Ventral Onlay, das heißt, wir setzen das Transplantat vorne. Und was die benignen Strukturen angeht, muss man zumindest mit zum Beispiel mit Dorsal- oder Asopa-Technik sich auskennen. Weil auch hier ist ein Unterschied, auch weil wir in Hof machen wir auch bei benignen Strukturen gerne auch ein Ventral Onlay und haben damit also bisher wirklich null Probleme. Das sind die zwei Unterschiede, aber das habe ich gesagt, weil wir sind ja nicht die Gescheitsten, also es geht, die Welt funktioniert nicht wie wie Hofer so denken und machen und tun. Wir denken, wir machen eine okay Arbeit, aber da muss man sich auskennen, wie man anders um das Implantat reinsetzt.
Sehr gut, danke. Jetzt haben wir ziemlich viel über die männliche Harnröhre gesprochen, wollen aber zum Abschluss die weibliche Harnröhre nicht vergessen, Frau Richard. Wann ist es denn bei der Frau eine Enge und wie stellen Sie das fest?
So grundsätzlich muss man erstmal sagen, die Symptomatik unterscheidet sich eigentlich nicht dramatisch von den Männern, aber da die Harnröhrenstruktur bei der Frau sehr, sehr, sehr viel seltener ist, dauert es meistens deutlich länger, bis es zu irgendeiner entsprechenden Diagnostik kommt. Weil in den meisten Fällen bei einer Harnröhrenstruktur der Frau gibt es halt auch im Gegensatz zu den Männern für die Miktionsprobleme auch andere Ursachen. Das heißt, da wird erst nach Senkungen, da wird nach Zystozellen gesucht, da wird nach Abknickung der Harnröhre gesucht, bevor irgendjemand mal auf die Idee kommt, nach einer Struktur zu suchen. Das ist der eine Unterschied. Der zweite Unterschied ist, dass die Ursachen komplett andere sind. Also es gibt extrem seltene Strukturen nach Beckenringfrakturen, wie bei den Männern auch, aber die sind bei den Frauen wirklich, also extrem selten. Habe ich, glaube ich, einmal in meinem bisherigen Leben gesehen. Und ansonsten ist die häufigste Ursache für Strukturen bei Frauen der Lichtsklerosus, der bei Frauen, gerade bei postmenopausalen Frauen im äußeren Genitale, fast noch häufiger ist als bei den Männern. Das heißt, eigentlich ist die Diagnostik ähnlich. Man kann mit einer Zystoskopie schauen, man kann auch mal ein MCU machen oder wenn die Patientin tatsächlich einen Harnverhalt hatten, dann mit einem suprapubischen Katheter versorgt sind, kann man natürlich auch genau wie bei den Männern ein MCU machen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass bei Frauen, wo man eine Struktur vermutet, meiner Meinung nach eigentlich die wichtigste diagnostische Mittel die Augen sind. Das heißt, man muss die Vagina, die Vulva, den Meatus inspizieren und schauen, ob sich irgendwelche sichtbaren Zeichen von dem Liechen finden, der tatsächlich in der Vulva sehr, sehr einfach zu sehen ist, weil diese weißliche Verfärbung kann man überhaupt nicht übersehen. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, ist auch die Versorgung ähnlich. Wenn wir über eine Meatusstenose sprechen, auf Boden eines Liechen, ist es im Grunde genommen wie eine Meatusplastik. Das ist eigentlich im Grunde genommen nur eine Inzision und eine Erweiterung im Bereich des Meatus, die ähnlich gemacht wird, wie Herr Panday das gerade beschrieben hat. Man inzidiert halt nur, beziehungsweise schneidet die Harnröhre, macht sie hypospat in Richtung der Vagina, bis sie weit genug ist. Man muss nur aufpassen, dass man das nicht zu weit macht, weil weibliche Harnröhre ist da deutlich kürzer. Und wenn man da mehr als 2 Zentimeter reinschneidet, dann bleibt nicht viel vom Schließmuskel und von der Harnröhre, von der funktionellen Harnröhre über. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich eine längerstreckige Struktur hat, die wirklich über einen Zentimeter hinausgeht oder woanders liegt als im Meatusbereich, kann man auch bei der Frau mit Mundschleimhaut arbeiten. Das ist aber deutlich herausfordernder, weil die weibliche Harnröhre hat kein Corpus spongiosum. Das heißt, ergo, überall da, wo ich mit freien Transplantaten arbeite, brauche ich Umgebungsgewebe, was gut durchblutet ist, damit das freie Transplantat ein- und anheilen kann. Und das ist bei der Frau tatsächlich sehr, sehr viel schwieriger. Da muss man zum Teil manchmal den Vaginalwand mit als Support nehmen. Manchmal muss man als Inlay sozusagen in Richtung Symphyse-Support suchen. Also wie gesagt, da ist tatsächlich technisch ist es sehr, sehr viel herausfordernder.
Vielen, vielen Dank, Justus. Ich bin total begeistert. Wir haben, glaube ich, alles unterbekommen, was wir unterbekommen wollten. Aber zum Abschluss einer jeden Folge fragen wir immer noch nach dem einen Tipp für den urologischen Nachwuchs. Frau Richard, was würden Sie jungen Urologinnen und Urologen unbedingt mitgeben wollen, wenn es um das Thema Harnröhrenstrukturen geht?
Ich habe die ganze Folge schon überlegt, welchen Tipp ich gebe. Und tatsächlich ist das vielleicht nicht zwingend ein Tipp oder ein Hinweis für die Nachwuchsurologen, Aber wenn man es mal gehört hat, wenn man irgendwann mal selber in der Lage ist, sich an der Harnröhre zu versuchen, Harnröhrenplastiken müssen bluten. Das ist tatsächlich der wichtigste Tipp, den ich geben kann, weil nur dann, wenn Sie die Harnröhre im Strukturbereich so weit aufspalten, dass es anfängt zu bluten, sind Sie im gesunden Bereich. Und warum ich das sage, ich werde nie vergessen, ich bin jahrelang in die Schweiz gefahren, um in einer Schweizer Klinik den Kollegen die Harnröhrenplastik näher zu bringen und auch auszubilden. Und die ersten Male saßen die neben mir, haben völlig erschrocken auf dieses Blutbad geschaut und haben gesagt, mein Gott, wenn wir das gemacht haben, waren wir immer so froh, dass es nicht geblutet hat. Und genau deswegen ist es nichts geworden.
Cool, danke. Und Herr Panda, was ist denn Ihr Tipp?
Ja, die Silke hat den besten Tipp ja schon gegeben. Gell? Genau das wollte ich ja sagen. Mein Gott.
Nein. Ah,
Wir sehen
ja,
dieselben Fehler.
mein Tipp ist, dass vielleicht etwas, weil Sie haben ja gesagt, für den Nachwuchs, mein Tipp ist, dass das ist eine der schönsten Chirurgie überhaupt, diese Kinderchirurgie, und wirklich das etwas zu reparieren, was nicht funktioniert, das macht wirklich viel Spaß, und so schwer ist es dann am Ende des Tages auch nicht. Ein Großteil der Patienten kann man gut versorgen. Man muss sich als junger Urologe, Urologin sich damit beschäftigen. Und wenn man das gelernt hat, diese rekonstruktive Urologie, dann lernt man mit dem Gewebe umzugehen. Und umso besser kann man dann auch die ablative Chirurgie machen. So geht es mir zumindest. Und wie gesagt, beschäftigen Sie sich damit. Das ist nicht schwer. Es gibt Kliniken, es gibt Experten, wie die Frau Dr. Richard, die das gut können. Wir können auch ein bisschen das. Das ist mein Tipp. Und ich sage am Ende, viele können Prostaten entfernen. Aber finden Sie mal eine Klinik, die wirklich schön etwas zum Laufen bringen kann, was nicht funktioniert. Ja, das ist mein Tipp.
Vielen, vielen Dank. Frau Richard, Herr Bandai, ganz herzlichen Dank für die Zeit und diese tolle, tolle Folge. Ich glaube, viele werden das hören und jetzt in der prästationären Aufnahme nicht mehr die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müssen, wenn sie sehen, dass die Patienten für eine Urethrotomie geplant sind.
Danke auch von mir, Frau Richard, Herr Panday, danke für diese super spannende Folge. Danke, Nadim. Und jetzt folgt, glaube ich, noch ein ganz üblicher Werbeblock, oder? Das heißt immer Werbeblock, dabei sind es eigentlich nur Kontaktinfos.
Eigentlich sind es nur Kontaktinfos. Ihr Lieben, ihr schickt weiterhin fleißig Folgenvorschläge. Die nächsten zwei sind über die letzten 4 Wochen schon wieder eingetrudelt. Die kommen immer schön auf unsere Liste für unsere Planung. Das freut uns total, wenn ihr das weitermacht. Immer gerne per Instagram oder an podcast@gesru.de. Und etwaige Bewerbungen als Weiterbildungsassistentin oder Weiterbildungsassistent bitte telefonisch an Justus. Die Telefonnummer kommt dann in unsere Shownotes. Spaß beiseite. Ganz herzlichen Dank an unsere beiden Experten. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Also, vielen Dank.
Wiedersehen und vielen Dank für die Gelegenheit.
Das war Katheterkollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de.